Und dann war es statt 125.000 hatte ich 90 geboten. Die Maklerin hat mich dann angerufen, hat gesagt, hey, für 95.000 können wir es sofort machen. Ich hatte gesagt, für mich intern, ich war bereit, 100.000 zu bezahlen. Also habe ich gesagt, gut, 95.000 machen wir. Heute, mit der heutigen Erfahrung, hätte ich gesagt, nee, 90.000 steht. Und ich bin mir sicher, die 90.000 wären auch geblieben. Aber gut, ich war glücklich, die Maklerin war glücklich, Verkäufer ist, glaube ich, auch glücklich. Alles gut.
Ja.
Da war natürlich auch der Vorteil, ich wusste, der hat 15 Wohnungen geerbt, der wohnt nicht in Hannover, sondern in Frankfurt und der will hier einfach schnell loswerden.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
In 2023 hat er angefangen, Immobilien zu kaufen. Jetzt hat er 4 Stück schon gekauft, hat angefangen mit gerade mal 27 Jahren. Ziemlich, ziemlich cool. Ich würde mal behaupten, wir werden es gleich durchgehen. Altersvorsorge jetzt schon gelöst. Das alles natürlich nach der Zinserhöhung, also schon mit quasi höheren Zinsen und wahrscheinlich dann doch schon ein bisschen verhandelten Kaufpreisen. Wir werden es uns ganz genau angucken. Hallo Lukas.
Hallo Marco.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich, eine Geschichte heute erzählen zu können von ja quasi 4 Wohnungen. Also eine ist geerbt, werden wir gleich drüber sprechen. 3 Wohnungen hast du gekauft in den letzten 1,5 Jahren und hast wirklich damit eben gestartet mit Immobilien. Und ich glaube, das ist für viele, die den Podcast hören. Wir reden dann ja oft auch manchmal über Leute, die, jetzt hatten wir gerade hier René Zeitl, ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, mit mehreren tausend Einheiten und so, wo dann vielleicht der ein oder andere sagt, ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt nächste Woche umsetze. Das Allerwichtigste ist die erste Wohnung und sich auf den Weg machen, das zu strukturieren. Und deshalb finde ich es super spannend, dass wir genau den Start und vor allem eben, wie gesagt, nach der Zinserhöhung, wo ja der Markt ein bisschen anders läuft, dass wir das jetzt durchgehen können. Genau, also erzähl uns mal zum Start, also mittlerweile bist du 28, zum Start warst du 27 und hast als Controller gearbeitet oder tust das noch?
Genau, ich habe klassisches WWL-Studium hinter mir, habe jetzt die letzten 8 Jahre als Controller gearbeitet, zum 1.8. eine neue Stelle als Consultant angefangen bin im Immobilienbereich tätig. Auslöser hast du gerade gesagt, ich habe da eine Wohnung geerbt. Und so ein bisschen Blut geleckt und Controlling, BWL und Immobilien kann man ganz gut verbinden. Ich bin sehr gut in Excel, also habe ich gedacht, gute Sache. Und du hast es vorhin auch schon gesagt, Altersvorsorge, gerade für uns junge Leute, glaube ich, ein wichtiges Thema, was wir irgendwie hinter uns bringen müssen. Hatte erst mit Aktien und ETFs ein bisschen rumexperimentiert, macht das auch immer noch. Aber eben parallel auch Immobilien.
Was machst du inhaltlich als Berater?
Ich bin ja offiziell Finanz- oder Financial Consultant und es geht um ERP-System. Viele kennen wahrscheinlich SAP. Mein ERP-System, mit dem ich arbeite, ist M3 von Infor. Und berate Kunden, wie sie finanzielle Prozesse in diesem ERP-System am besten umsetzen, so dass das eben noch rechtlich konform ist, aber auch praktikabel. Genau.
Kann man schon gutes Geld. Wahrscheinlich, wenn man vom Controller dann zum Consultant wird, verdient man auch nochmal mehr.
Sicherlich tut man das, genau. Und für Immobilien braucht man halt immer Eigenkapital. Deswegen auf jeden Fall eine spannende Sache. Das Berater-Dasein zeichnet sich halt auch so ein bisschen dadurch aus, dass man Bonus bekommt, der natürlich je nach Leistung dann auch ganz attraktiv ist. Und wenn man dann so eine Sonderzahlung bekommt und kann die dann als Eigenkapital für die nächste Wohnung verwenden, ist das natürlich ein fantastischer Kreislauf. Das heißt, immer wenn ein Bonus kommt, eine neue Wohnung zu kaufen, das habe ich mir jetzt vorgenommen.
Geil.
Das kann, glaube ich, ganz gut funktionieren. Hoffe ich zumindest.
Geil. Okay. Wie stressig ist es? Berater, das gibt es ja durchaus in sehr schlimm.
Ich habe jetzt erst am 1. August gestartet, bin also noch so ein bisschen in der Onboarding-Phase, sehe aber bei meinen Kollegen, dass es mit einer 40-Stunden-Woche halt nicht getan ist. Aber mir macht das zumindest bis heute sehr viel Spaß. Von daher sind mir da die Stunden relativ egal. Kann natürlich mal Phasen geben, wenn dann der Kunde aufs neue ERP-System umstellt, dass man halt von 6 bis 22 Uhr arbeitet. Mhm. Das ist dann so. Aber sicherlich gibt es auch Phasen, wo man vielleicht nur supportet, weil gerade kein großes Projekt da ist, wo das alles wieder ein bisschen ruhiger ist und man ein bisschen durchatmen kann. Das Charmante dabei ist, dass man sich die Zeit relativ gut selber einteilen kann. Und das heißt, wenn jetzt mich ein Makler anruft und sagt, hey, hast du morgen um 11 Uhr Zeit, mit mir eine Besichtigung zu machen, bin ich da oft recht flexibel und kann einfach sagen, hey, ich habe da einen privaten Termin, wir sehen uns um 13 Uhr wieder. Von daher Vor- und Nachteile. Aber solange es Spaß macht, ist, glaube ich, alles gut.
Ja, ja. Ging das in dem Controller-Job vorher auch schon? Hast du also bei 3 Wohnungen?
Das ging in dem Controller-Job vorher auch schon, war ein bisschen schwieriger, ist natürlich einfach unternehmensabhängig. Ich hatte dann eine sehr nette Chefin, die das auch verstanden hat. Und wenn ich der gesagt habe, hey, ich muss jetzt irgendwie zur nächsten Besichtigung, dann und dann kann ich irgendwie um 14 Uhr Feierabend machen, war das in der Regel kein Problem.
Ja, ja. Wie viel hast du, wenn wir eh schon dabei, wie viel hast du besichtigt, um 3 Wohnungen zu kaufen?
Ja, also 100 noch nicht, aber irgendwas zwischen 50 und 100 Wohnungen, würde ich sagen.
Wow.
Habe ich aber auch zum Großteil oft einfach gemacht, um zu lernen. Also ich habe mir auch Sachen angeguckt, die vielleicht nicht interessant waren, aber einfach so ein bisschen das Gefühl für Makler zu entwickeln, ein bisschen so das Gespür für Wohnungen, wonach muss man gucken, zu entwickeln. Und ich muss aber sagen, ich habe 3 Wohnungen im gleichen Haus, und für die hatte ich quasi gar keinen Aufwand, weil ich das immer irgendwie über Umwege bekommen habe. Ich habe halt der Hausverwaltung gesagt, hey, ich würde gern kaufen. Und die haben mir dann quasi diese Angebote immer zugeschustert. Also rein theoretisch hätte ich eine weitere Wohnung besichtigen müssen, die ich selber quasi akquiriert hätte. Aber nichtsdestotrotz, ich bereue das nicht, weil das mir auch irgendwie Spaß macht, ne, muss man sagen. Hm. Wohnungen zu besichtigen.
Wie hast du dich, also es ist ja super spannend, also wir selber haben nicht so viele besichtigt, bis wir die erste gekauft hatten. Mhm. Und glaube aber auch, dass das ein unglaublich wertvoller Prozess ist, weil man lernt wirklich viele Dinge. Wie hast du dich verändert von deiner ersten Besichtigung zu deiner 50.
Mhm. Ganz klar natürlich das Auftreten. Vor allem bei Wohnungen, wo man wusste, die will man perspektivisch eigentlich eh nicht kaufen, hat man vielleicht doch mal Sachen ausprobiert, ich sag mal unmoralische Angebote, wo man dem Makler gesagt hat, hey, ich würde dir, wenn du den Preis um das und das drücken kannst, mit mir gemeinsam trotzdem die Provision für Preis X bezahlen, und dann mal zu schauen, wie reagieren die. Da gab es eine Maklerin, die hat gesagt, nee, das darf ich auch gar nicht, mach ich auch nicht. Das war dann auch wieder so ein Learning, dass man das nicht bei jedem machen kann und dass man ausgewählte Makler und vielleicht auch im Gespräch so ein bisschen herausfinden muss, wie sind die so drauf, sind die eher locker, duzen die einen, siezen die einen. Also ich bin da selbstbewusster einfach, ich gehe da jetzt rein und habe vielleicht auch das Gespräch so ein bisschen in der Hand oder die Besichtigung. Lass mich da jetzt nicht vom Makler irgendwie einfach so durch die Wohnung ziehen und der lässt natürlich dann genau die Ecken aus, die man nicht sehen will, sondern geh dann da, ich sag mal, selbstbeherrscht ran. Aber Selbstbewusstsein ist jetzt einfach ein ganz anderes. Vor allem, wenn man da hinkommt und sagt, hey, ich habe schon 4 Wohnungen, ist jetzt vielleicht im Vergleich zu einem Markus Befort nicht wahnsinnig viel, aber im Vergleich vielleicht zu allen anderen, die besichtigen, hat man halt 4 Wohnungen mehr. Und ich erwähne das auch immer ganz gern, damit die wissen, hey, okay, der hat schon mal gekauft, der hat schon mal durchgezogen. Dann ist das vielleicht doch wirklich potenzieller Kandidat, der jetzt die Wohnung hier kauft.
Hm. Hm. Wie war das bei der ersten Besichtigung?
Kann ich mich noch gut dran erinnern, war ein lockerer Makler. Bei dem habe ich mich natürlich noch nicht getraut, so ein unmoralisches Angebot zu machen. Habe ihn dann ganz vorsichtig gefragt, hey, ist da ein Preis noch was zu machen? Da hat er sofort gesagt, nein, auf keinen Fall. Und dann bin ich halt irgendwie mit gesenktem Kopf da wieder raus, habe auch gar kein Angebot mehr gemacht und dachte, okay, wenn das jetzt immer so abläuft, macht das ja keinen Spaß. Aber ist zum Glück nicht immer so abgelaufen. Und der Makler hat mir dann tatsächlich auch später nochmal was angeboten, was jetzt auch bei mir nicht so reinpasste oder mir eigentlich zu teuer war. Aber auch mit dem habe ich, sagen wir, heute noch ein gutes Verhältnis. Das heißt, wenn ich den anrufe und sage, hey, du hast doch da und da die Wohnung, können wir uns die mal angucken, dann würde er mir die sicherlich immer noch zeigen.
Ja. Also jetzt müssen wir gleich über Verhandlungen sprechen, weil das ja total spannend ist. Juni 23, ne? Wie das abgelaufen ist. Aber lass mich noch einmal fragen, weil ich glaube, das ist für viele interessant. Du hast jetzt wirklich so viel Besichtigung gemacht und hast da davor keine Erfahrung gehabt. Worauf achtest du bei einer Besichtigung heute? Was guckst du dir an?
Was ich früher gar nicht gemacht habe, ist Mikrolage. Und heute mache ich das immer, dass ich vorher da bin, sag mal 20, 30 Minuten, bevor der Termin losgeht, und laufe da einmal rum. Schau mir das an, würde ich da selber wohnen oder glaube ich, dass das Klientel, für die ich diese Wohnung kaufe, da wohnen möchte. Schau mir auch an, was wohnen da für Leute, wo ist der nächste Supermarkt, könnte ich hier meinen Alltag irgendwie gestalten. Habe ich früher gar nicht gemacht. Finde ich aber irgendwie total wichtig, weil ich auch jetzt inzwischen schon mehrfach die Rückmeldung von Mietern bekommen habe, die gesagt haben, ja, ist ja total geil hier zu leben. Ne, also S-Bahn ist in der Nähe, der Supermarkt ist in der Nähe, ich brauche kein Auto, fantastisch. Also sowas gucke ich mir an, gucke mir vorher immer an, wie schnell kommt man zum Stadtkern, wie schnell kommt man zur Uni, wie schnell kommt man vielleicht zu großen Arbeitgebern in der Stadt. Ich bin jetzt immer in Hannover investiert, da weiß man das halt einfach inzwischen. Kenne inzwischen da auch jeden Stadtteil, obwohl ich da selber nicht wohne. Und bei der Besichtigung selber, ja, die Klassiker, ne? Man schaut sich an, haben wir schon zwei oder drei Drähte, die aus der Decke gucken? Wie sehen die Fenster aus? Ich meine, klar, das ist Gemeinschaftseigentum, aber nichtsdestotrotz ist das ja vielleicht was Interessantes, wo man dann mal schnell was austauschen kann. Wie sehen die Rohre von den Heizungen aus? Wie sehen die Heizungen aus? Was sind das überhaupt für Heizungen? Ist da eine Küche drin? Kann man die da drin lassen oder muss die vielleicht ersetzt werden? Wie sieht das Badezimmer aus? Ist das schon modern? Inzwischen achtet man auch auf sowas. Hatte jetzt vor 4 Wochen eine Besichtigung. Bad sah super aus. Die Maklerin hat gesagt, ja, ist gerade frisch gemacht. Und dann hat man gesehen, dass die Duschwanne aber ungefähr so 20, 25 Meter hoch war, was eigentlich sofort dafür spricht, nee, das muss schon länger hier drin sein, weil das würdest du heute so nicht mehr machen. Mhm. So, und darauf dann angesprochen, hat die gesagt, ja, stimmt, haben sie recht, wir haben eigentlich nur, die Toilette ausgetauscht, so. Grundsätzlich war das trotzdem ein gutes Bad und man sucht da jetzt nicht immer das Nonplusultra. Aber es gibt halt so Kniffe, auf die man inzwischen achtet. Ich war vor 6 Wochen in einer Wohnung drin. Da waren halt so Nässeflecken an der Wand, wo man dann versucht einzuschätzen, woher kommt das? In dem Fall war es jetzt von einer Geschirrspülmaschine, die eben hinten Kondenswasser dann da an die Wand gedrückt hat. Und man konnte dann quasi Entwarnung geben, keine Außenwand, irgendwie kein Wasser, was von außen eingedrungen ist. Aber wenn ich jetzt überlege, vor 12 Monaten oder vor 18 Monaten, hätte ich da niemals drauf geachtet. Ich hätte gesagt, ja Mensch, hier, Tapete, super, können wir kaufen. Und so sucht man sich natürlich heute auch Dinge, womit man vielleicht nochmal in eine Preisverhandlung gehen kann, die man früher einfach übersehen hätte. Und heute halt zu sagen, guck mal, die Duschwanne ist hoch, das heißt darunter die Rohre sind auch Murks, das heißt wahrscheinlich ist der Strang auch Murks, das müssen wir alles machen, muss denen ja nicht sagen, dass das vielleicht auch Gemeinschaftseigentum ist und kann dann ein paar Zahlen um mich werfen und zack hat man den Preis vielleicht wieder um 5.000 Euro senken können.
Ja, also du nimmst ja hauptsächlich die Punkte mit für die Verhandlung. Gibt's was, ja. was dich abschrecken würde, also in einer kleinen Wohnung oder in einer Wohnung, gehst du da dann auch schon pauschal ran und sagst, ja gut, beim Mieterwechsel werde ich die renovieren? Machst du in deinem Kopf schon eine Hochrechnung, wie viel das wahrscheinlich kostet, ob das 10.000, 20 oder noch mehr kostet?
Schon, mich schreckt immer oder mich hat immer abgeschreckt ein zu altes Badezimmer, weil ich weiß, da kommen direkt ein paar Tausender zusammen. Auch wenn man das wie Mark und Mark filetiert oder sonst irgendwas, ein paar Tausender ist man immer los. Habe jetzt mein erstes Badezimmer tatsächlich saniert, habe festgestellt, okay, wenn man das mit den richtigen Handwerkern macht, ist gar nicht so schlimm. schreckt mich also heute auch nicht mehr ab.
Was hast du bezahlt für ein Bad?
8.000.
8.000, du hast aber die Sachen alle gelassen, wo sie waren. Also du hast nicht umgestellt.
Exakt, ich habe nichts umgelegt. Aber mit Strangsanierung, alle Fliesen neu, also kernsaniert. Richtig schickes Bad inzwischen.
Mit Strangsanierung, du meinst die Rohre, die sich innerhalb des Bades befinden, aber nicht den Strang vom Haus, ne?
Exakt. Ja. Also doch auch den Strang vom Haus. Das heißt, von meiner Wohnung ist der Strang jetzt saniert. Mhm. Das hatte ich extra mit dem Hausverwalter abgesprochen. Und der hat gesagt, ja, super Idee, machen wir auf jeden Fall. Und zack, habe ich auch die Abrissarbeiten zumindest an der Wand aufs Gemeinschaftseigentum umlegen können. Aber das heißt, an das Bad muss ich die nächsten 15 Jahre nicht ran. Mhm. Und ich wollte das mit dem Strang auch sofort haben, weil wenn da jetzt mal was ist und ich muss das neue Bad in Anführungszeichen wieder abreißen, das hätte mich gestört. Aber neu es gibt gefließt? Heute neu ja? Fließt auch, ja, klar, alles neu.
Okay, und neues Waschbecken, neue Badewanne oder Dusche neu,
ja. Genau, da war eine Badewanne drin, jetzt eine Dusche, auch ebenerdig. Sehr, sehr schön geworden. Ja. Aber es gibt nichts, was mich abschreckt, muss ich sagen. Weil man kann das halt alles einpreisen, wenn dann der Verkäufer das eben nicht so sieht. Dann kauft man die halt nicht und guckt sich die nächste an, da bin ich relativ schmerzfrei. Und manchmal ist es halt so, dass sie sagen, ja, haben sie recht, also das müsste wirklich alles mal neu und so und dann können wir noch den Kaufpreis um x% senken, alles gut.
Ja. Genau, wir kommen gleich auch noch über Renovierung, also du lebst da in Osnabrück, kaufst in Hannover, wir sprechen gleich noch, wie du über die Ferne verwaltest und auch renovierst und so, aber lass uns noch einmal zur Verhandlung zurückkommen, weil da waren wir gerade, du hast diese vielen Besichtigungen gemacht, du hast wahrscheinlich auch viele Angebote abgegeben, nochmal, wir sind im Juni 23, wo du quasi viel in der Richtung gemacht hast und auch jetzt, also du hast zwei im Juni gekauft, ganz kurz mal, du hast eine geerbt, in Hannover, in dem Haus, wo du nachher auch weiter gekauft hast.
Ja.
Die hast du geschenkt bekommen. Das ist das Schöne, hast du mir verraten. Deine Oma lebt nämlich noch. Das ist also viel schöner, mit warmen Händen zu geben. Ja.
Ja.
Die hast du aber nicht eingesetzt bisher als Sicherheit oder irgendwas.
Nee, genau.
Die gehört dir einfach und gut ist quasi.
Die gehört mir einfach. Wir haben die damals an zwei Wochenenden entrümpelt. Dann haben wir Wände und Fußboden neu gemacht und ja, jetzt habe ich die vermietet. Ich behalte die ganz bewusst noch in der Hinterhand. Ich überlege oder ich liebäugle mit einem Mehrfamilienhaus, was ich so als nächstes kaufen möchte, einfach wenn man da einen größeren Cashflow erwarten darf. Und da würde ich die dann ganz gerne einsetzen, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass Banken halt sagen, hey, irgendwas brauchen wir und ich habe da jetzt halt eine ganz freie Wohnung, nehm die doch.
Ja, ja, super, cool. Okay, also und deswegen, aber du hast in 23 zwei Wohnungen gekauft und in 24 eine. Wie lief das mit dem Verhandeln, auch nicht nur bei denen, die du gekauft hast? Wie bist du vorgegangen, konntest du Kaufpreise drücken, wie war das?
Genau, also bei der ersten Wohnung, die stand drin für 85.000, wobei, stand drin ist nicht ganz richtig. Sie sollte für 85.000 drin stehen. Ich hatte da den Tipp über die Hausverwaltung bekommen, dass da jemand verkaufen möchte und habe mich direkt mit dem Makler in Verbindung gesetzt. Das heißt, diese Wohnung, die war nie im Netz oder auf den einschlägigen Portalen. Und dann habe ich mir die angeguckt. Die war schon vollständig renoviert. Die hatte einen schicken Balkon. Und ich habe gesagt, hey, ich hatte mir die vorher schon durchgerechnet. Für 82.000 würde ich die jetzt hier kaufen? Und dann hat der Makler gesagt, gut, alles klar, ich spreche mal mit den Verkäufern. Die Verkäufer haben gesagt, ja, machen wir. Und ich weiß nicht, 4 Wochen, 6 Wochen später saßen wir beim Notar und die Sache war gegessen.
Ja, super. Okay, ja. Du hast gekauft für 3.000 auf dem Quadratmeter ungefähr damit, ne?
Genau, die ist halt relativ klein. Das ist auch so ein bisschen meine Strategie aktuell, immer so Einzimmer-Apartments zu kaufen. Ich hatte die vorher schon einmal bei eBay Kleinanzeigen reingestellt, um zu gucken, was kriege ich für die Wohnung und wollte mich dann eigentlich so langsam runterhangeln und habe dann da jemanden gefunden, der ja für ein FSJ kurzfristig eben nur nach Hannover wollte Das heißt, über so ein vorübergehenden Gebrauch.
Freiwilliges soziales Jahr für jeden.
Freiwilliges soziales Jahr, genau. Über so einen vorübergehenden Gebrauch konnte ich dann da 20 oder 21 Euro pro Quadratmeter Miete verlangen. Hoffe, dass ich über ein ähnliches Konzept das dann auch halten kann. Und die hätte sich aber auch mit einer normalen Miete schon gerechnet. Und ich dachte, hey, ich kenne das Haus, kenne die Mikrolage hier, ich kenne die Hausverwaltung, ich weiß, was für Leute hier wohnen. Ich würde hier selber wohnen, meine Oma hat in dem Haus gewohnt. Und dann war das halt relativ schnell gegessen.
Genau, ganz kurz zum Preisniveau. 3.000 Euro auf den Quadratmeter in Hannover, das ist demnach für dich ein guter Einkauf?
In der Größe, ja. Ne, also klar, wenn es eine 80 Quadratmeter Wohnung wäre, wären wir ein bisschen günstiger, 2.800 vielleicht, 2.500 irgendwo so, je nach Zustand natürlich auch. Aber für mich war das irrelevant, weil ich hatte es mir durchgerechnet und für mich war das ein Deal. Und ich hatte da keinen Wert auf den Quadratmeterpreis, Kaufpreis gelegt, muss ich sagen.
Ja. Okay, ich will nur kurz deine Hannover-Markteinschätzung einmal abgreifen, wenn wir dich schon hier haben. Was ist eine normale Miete in Hannover für eine normale, weiß ich nicht, Dreizimmerwohnung auf einen Quadratmeter?
8, 9, 10, je nach Zustand pro 10. Quadratmeter.
Ja.
Ist okay. Da auf jeden Fall ganz entspannt möglich.
Da muss man dann aber schon besser für 2.000 Euro wahrscheinlich einkaufen, ne?
Wahrscheinlich. Je nachdem, was hat man halt für ein Konzept fährt. Man darf halt nicht vergessen, das ist halt auch Hannover und nicht irgendwie eine C- oder D-Stadt. Ich sage immer, dass Hannover eine B-Stadt ist und keine A-Stadt. Das wertet ja jeder auch irgendwie selber ein. Aber grundsätzlich sind das natürlich auch gute Lagen. Und mein Ziel ist einfach immer Cashflow positiv einzukaufen mit einer Miete, die ich nachhaltig realisieren kann. Und ich lege nicht so viel Wert darauf, die habe ich jetzt für 2.700, die habe ich für 2.800 pro Quadratmeter gekauft, sondern ich habe meine Excel und wenn ich glaube, das ist ein Deal, dann kaufe ich die.
Ja, so, wir sehen auch gleich dein Portfolio in Summe, das macht ja total Sinn, ne? Ich will nur, dass das Preisniveau ist immer spannend, mache ich mit jedem Gast immer zu gucken, wenn jemand dann, du bist jetzt Hannover unterwegs. Okay, noch andere Verhandlungs-, also auch Sachen, die nicht klappen. Hattest du das Gefühl, du konntest zweite Hälfte 23, erste Hälfte 24, du konntest runterhandeln oder waren da immer 10 andere am Start?
Die auch kaufen. Nee, ich konnte runterhandeln. Bei der Wohnung, die ich in einem anderen Objekt dann gekauft habe, war es so, die stand für 125.000 drin, 44 Quadratmeter. Und ich habe mir die angeguckt und die war leer. Aber vorher haben da auf 44 Quadratmeter, Aussage Maklerin, ob das dann so stimmt, 8 Flüchtlinge drin gewohnt. Und die war ziemlich runtergerockt. Ne? Also das war auch dann die, wo ich das Bad neu gemacht habe. Das Einzige, was da gut war, war die Elektrik. Alles andere, Böden, Wände, Badezimmer, Küche, das musste alles neu. Und ich habe dann der Maklerin gesagt, hey, Sie wissen auch, das 125.000, das macht hier überhaupt keinen Sinn. Hat die gesagt, ja, weiß ich. Machen Sie mir doch mal ein Angebot. Und dann habe ich ihr vorgeschlagen, hey, ich mache das wirklich sehr, sehr detailliert. Ich habe da immer so eine Word-Datei, die wir auch von dem Occasion haben, so eine Vorlage, wo ich wirklich dann über 2, 3 DIN A4 Seiten schreibe, warum will ich die Wohnung kaufen, wer bin ich, wie macht die finanziell für mich Sinn, versuche dann so möglichst transparent für einen Verkäufer zu sagen, warum ich jetzt zu dem und dem Kaufpreis komme. Und habe das dann verschickt. Die Maklerin war super begeistert, hat gesagt, das leite ich sofort weiter an den Verkäufer. Dann war es statt 125.000 hatte ich 90 geboten. Die Maklerin hat mich dann angerufen, hat gesagt, hey, für 95.000 können wir es sofort machen. Ich hatte gesagt, für mich intern, ich war bereit, 100.000 zu bezahlen. Also habe ich gesagt, gut, 95.000 machen wir. Heute, mit der heutigen Erfahrung, hätte ich gesagt, nee, 90.000 steht. Und ich bin mir sicher, die 90.000 wären auch geblieben. Aber gut, ich war glücklich, die Maklerin war glücklich, Verkäufer ist, glaube ich, auch glücklich. Alles gut.
Ja.
Da war natürlich auch der Vorteil, ich wusste, der hat 15 Wohnungen geerbt, der wohnt nicht in Hannover, sondern in Frankfurt und der will die einfach schnell loswerden.
Ja. Ja. Wie ist dein Gefühl jetzt am Markt im Moment? Gibt es schon mehr Käufer, die sich auch interessieren und zurückkommen?
Ja. Also ich habe es jetzt gerade in den letzten 3 Monaten gehabt, dass ich immer Angebote abgegeben habe und immer relativ schnell auch die Rückmeldung bekam, nee, da bist du zu niedrig. Und das heißt, da sind Leute unterwegs, die entweder eine andere Strategie haben als ich, nicht rechnen können, was ich jetzt nicht glaube, oder die deutlich mehr Eigenkapital mitbringen als ich und aus meiner Sicht dann auch schlechte Deals kaufen. Also es sind wieder so ein paar Leute unterwegs, die die Preise so ein bisschen wieder nach oben drücken. Ja, wie gesagt, ich kriege da immer die Rückmeldung, dass es nicht passt. Bin da jetzt nicht traurig drum. Versuche dann trotzdem immer ein Learning daraus zu ziehen. Aber mein Eindruck ist schon, dass es nicht mehr so leicht ist zu verhandeln wie vor 12 Monaten.
Ja, ja. Naja, macht ja durchaus auch Sinn, ne? Dass, wenn man sich das so ein bisschen ausrechnet, die Preise sind jetzt schon zurückgekommen, die Zinsen sind ja auch wieder ein bisschen runter. Das ist klar, dass die Käufer quasi zurückkommen auf den Markt. Ne? Und hören wir auch überall tatsächlich.
Ja, ja.
Ja. Okay, dann lass uns jetzt doch mal sprechen über die Entfernung Osnabrück-Hannover. Was sind das, 140 Kilometer oder so?
Gut möglich, ja, irgendwie so.
Wie machst du das? Also 4 Wohnungen in Hannover von Osnabrück aus?
Also zum einen bin ich halt, wie gesagt, flexibel, fahre auch ganz gerne Auto, da kann man Podcast hören zum Beispiel. Mhm. Und wenn es gut läuft, brauche ich vielleicht 1 Stunde 20 mit dem Auto. Ich finde, das ist jetzt gerade noch absehbar. Aber ich habe vor allem über Immocation, übers Netzwerk einen Handwerker kennengelernt. Wobei Handwerker ist vielleicht auch ein bisschen untertrieben. Der ist auch Investor, hat, glaube ich, in 3 Jahren jetzt 80 Wohnungen. Wahrscheinlich, wenn ich ihn das nächste Mal treffe, sagt er 100 Wohnungen gekauft.
War das Dennis?
Dennis Döring, genau, ja.
Auch hier im Podcast schon gewesen, ja.
Genau. Ich hatte den mal angeschrieben, oder beziehungsweise ich hatte in einer Location-WhatsApp-Gruppe gefragt, hey, kann jemanden empfehlen, der ein Bad sanieren kann? Dann hatte sich der Dennis gemeldet, wir haben uns am nächsten Tag getroffen. Der hat gesagt, hey, ich mache Location, ich verstehe dich, ich weiß genau, was du willst, wir machen das und das, das ist der Preis, hast du Bock? Und habe ich gesagt, geil. Wäre noch cool, wenn ich nicht ständig hier vor Ort sein muss, kann ich dir den Schlüssel geben und wir treffen uns das nächste Mal zur Übergabe und dann ist alles gut. Hat er gesagt, ja, machen wir auf jeden Fall so. Und es war nicht sogar, also es war nicht nur die Übergabe, dass jetzt die Wohnung fertig saniert ist, sondern ich habe über ihn dann auch den Kontakt zu einer Firma herstellen können, an die er auch vermietet, die Interesse an dieser Wohnung angemeldet haben. Das heißt, ich war, glaube ich, 2 Mal insgesamt vor Ort. Alles andere hat der Dennis für mich gemacht. Sowohl Sanierung als auch Übergabe an diese Firma, als auch den Kontakt an diese Firma. Der hat mir sogar den Mietvertrag, den er immer nutzt für die Firma, zur Verfügung gestellt. Und da muss ich sagen, das ist wirklich ein riesen Glücksgriff, der Mann. Und über den kann man dann relativ einfach abwiegeln. Merke, dass sich das auch rumspricht. Also der ist inzwischen mehr ausgelastet und der hat inzwischen halt auch einen eigenen Handwerkerbetrieb, ich glaube bei 30 Mitarbeitern. Nagelt mich nicht drauf fest. Vielleicht sind es auch nur 25. Aber gerade das Immocation-Netzwerk bedient sich halt sehr, sehr stark bei ihm, weil der halt einfach weiß, wie wir ticken, was wir brauchen. Und weil es halt einfach so komfortabel ist. Ich bin mir sicher, ich hätte das auch sonst regeln können, dann wäre ich halt da regelmäßig hingefahren, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber so war es halt wirklich fantastisch und sehr, sehr angenehm. Und wir haben auch schon so ein paar Gespräche geführt, dass wir vielleicht mal so ein Fix and Flip zusammen machen. Das wäre natürlich auch Wahnsinn. Wobei dazu muss man halt aktuell gute Objekte finden. Was in der aktuellen Marktlage halt nicht so leicht ist. Aber durch solche Connections und Kontakte geht's halt dann, ne?
Wann hast du die Masterclass gemacht?
Letztes Jahr im Juni habe ich angefangen, 23.
Juni 23, okay.
Ja, ja.
Okay. Okay, lass mal über, also was kann man rausziehen erstmal, wie machst du es remote? Du hast einen vertrauensvollen Handwerkerkontakt aufgebaut. Und also ich habe selber auch die Erfahrung gemacht am Anfang, wir haben ja, würden wir heute auch nicht mehr so machen, aber wir haben ja 6 Wohnungen in 3 Städten gekauft, die auch sehr weit auseinander liegen und alle nicht in München waren, obwohl wir in München waren. Aber tatsächlich kann man schon sanieren und renovieren, wenn man sich auch Bilder schicken lässt und den Fortschritt trackt und so weiter. Haben wir gerade wieder gemacht mit einer von den 6 Wohnungen, die in Heidenheim an der Brenz liegt. Da waren wir auch nicht da, haben dann über den Handwerker auch noch eine Schlüsselübergabe und Nachmietersuche und so finden können. Unsere Asset Managerin sitzt in Portugal, also noch weiter weg. Das hat auch funktioniert. Ne? Aber man muss dranbleiben, auch von der Ferne.
Absolut. Ich weiß nicht, wer es sagt von den Coaches, aber es gibt jemanden, der sagt immer Distance Kills.
Ja.
Und ich sag mal, bei eurem Netzwerk ist das sicherlich nochmal eine andere Distanz, die man da bedienen kann. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht über 1,5 Stunden Fahrt hinausgehen, muss ich sagen, weil Hannover ist halt noch so nah dran, dass man doch mal regelmäßig da vorbeischauen kann. Und ich schaue halt sonst auch hier so in meinem Dunstkreis, sag mal, von einer Stunde. Und das ist halt bei uns Bielefeld, Münster, Bremen, Oldenburg. Das sind alles so Städte, die für mich angenehm erreichbar sind. Weiter würde ich halt Stand heute noch nicht gehen.
Ja. Okay, cool. Also wir machen jetzt gleich dann dein Portfolio mal in Summe und gucken, wo du stehst. Jetzt würde ich aber gerne als nächstes über Finanzierung erstmal sprechen. Hm? Wie hast du denn so finanziert?
Die erste Wohnung habe ich über einen Vermittler finanziert oder beziehungsweise die Bank über diesen Vermittler gefunden, den ich von Instagram kannte. Mhm. Da war ich noch nicht mit der Masterclass gestartet, würde ich heute sicherlich auch nochmal anders machen. Wobei hat heute dazu geführt, dass ich eine Bankerin, an die ich quasi damals vermittelt wurde, kennengelernt habe, die mit der ich heute noch sehr, sehr gut zusammenarbeite. Die rufe ich an, kriegt da immer valide Aussagen, ist es sehr, sehr angenehm, die finanzieren mich schnell, alles sehr, sehr einfach gehalten, aber ich habe halt die erste Wohnung über diesen Vermittler bei einer Kreissparkasse dann gefunden. Und als ich dann mit Immocation gestartet habe, haben die gesagt, hey, ihr braucht vielleicht noch ein paar mehr Bankkontakte, und zum Nachhinein muss ich sagen, ja, ist sinnvoll, und habe halt dann Volksbank und Sparkasse in Hannover nochmal abgeklappert, mich da vorgestellt, habe da auch meine Broschüre vorgelegt, also meine Bankenbroschüre, in der steht, was will ich, wer bin ich, warum bin ich hier.
Sieht sehr gut aus übrigens, ich habe sie gesehen.
Danke. Die kamen da auch fantastisch an, und ich habe zwar bei der Volksbank bis heute noch nichts finanziert, aber ich habe da einen guten Kontakt aufgebaut, und dem kann ich einfach kurz per Mail was rüberschicken, und der gibt mir dann relativ schnell ein Angebot. Und ich bin mir sicher, dass in Zukunft wir dann nochmal zusammenkommen werden.
Genau, ich möchte einmal kurz die Broschüre, wie ich es gerade gesagt habe, sieht wirklich gut aus, ne? Also du hast ein kleines Template dahinterlegt. Ich nur für, also die meisten Leute hören das ja, können das nicht sehen. Also du gibst auf Seite 2 einen Überblick. Mit dieser Broschüre möchte ich Ihnen einen kurzen Einblick meiner Person und so weiter. Die wichtigste Information war, ich beabsichtige in den nächsten Jahren eine Immobilienportfolio in Höhe von 2 Millionen Euro aufzubauen. Ja? Schreibst du oben drüber, dann in Kürze, was strebe ich an? Langfristige Vermögensaufbau, ersten Schritt Eigentumswohnung, später auch Mehrfamilienhäuser mit 3 bis 8. Unter Marktwert einkaufen, privater Investitionsstandort, dann machst du über mich eine Folie, kurz, also schönes Bild mit was du gemacht hast. Nochmal eine Folie zur Strategie, dann Standort, wo du begründest, was dein Suchprofil ist und warum, also Hannover, ja, und Osnabrück, auch mit Kaufpreisniveau und Mietniveau und so, deine Finanzen im Überblick, also Nettoeinnahmen, Ausgaben, super, und dein Immobilienbestand in einer Tabelle im Überblick, und dann folgen Bilder deiner Immobilien, wo man den Vorher-Nachher-Zustand sieht. Das sind auch nochmal so 4 Folien. Also muss man sich einfach vorstellen. Natürlich gibt es ja Formulare bei der Bank, die man ausfüllt, die man hinschickt. Dann hat man noch eine Vermögensaufstellung und so weiter. Aber jetzt, also ich habe gerade wahrscheinlich in 5 Minuten, wenn ich da reingucke, na, also ich habe es jetzt ja vor dem Podcast gemacht, aber in 5 Minuten checkt man, wer du bist, was du willst und wo du stehst. Und das ist halt sensationell, um die Sachen rüberzubringen. Und wenn das dann ein Banker öffnet und sich das anguckt, hat er einen ganz anderen Eindruck, wie wenn er nur Einzeldokumente bekommt.
Ja, ja.
Ja, ja, super cool. Okay, genau. Du hast, also mal zu den Finanzierungskonditionen. Du hast 100% finanziert?
Ja, einmal sogar mehr. Die Wohnung, wo ich das Bad saniert habe, ich weiß nicht mehr, wie viel es waren.
Aber Bad sanieren noch mit,
ja. In der Regel trage ich die Nebenkosten selbst.
Ja, okay. Und du hast finanziert Zinssätze, ist ja interessant, weil das war ja schon keine angenehme Zeit, wenn man ja noch im Kopf hatte vielleicht aus 2022 oder Anfang oder Ende 21, boah, die Zinsen waren ja mal bei 1, du hast finanziert für 4,8, 4,9, 4,7.
Korrekt, ja.
Hast lange festgeschrieben.
Hab lange festgeschrieben, 10 und 15 Jahre. Und muss sagen, naja, es hat sich auch bei diesem Zinssatz für mich gerechnet. Ich bin nicht der Typ, der jetzt da sagt, ich will jetzt nochmal 0,1% runter und können wir nicht noch was machen. Weil wenn sich das für mich rechnet, dann bin ich happy und ich will jetzt auch der Bankerin da nicht irgendwie vom Bug schießen. Man darf halt auch nicht vergessen, das sind sehr kleine Wohnungen. Ich hatte vorhin gesagt, ich habe eine, die ist bei unter 30 Quadratmeter. Und da gibt es viele Banken, die sind da per se schon raus. Die sagen, hey, Volumen unter 100.000 machen wir nicht, Wohnung unter 30 Quadratmeter machen wir nicht. Und was es sonst noch alles für Regularien gibt. Und dementsprechend sind Zinssätze wahrscheinlich ein bisschen höher, als man das jetzt erwarten würde. Aber für mich hat es gepasst. War eben auch die Zeit, wo die Zinssätze, ich sag mal, verhältnismäßig relativ hoch waren. Aber gut, solange sich das rechnet, rechnet sich's. Markus Pfeffort.
Genau. Du hast sehr niedrige Tilgungen, anfängliche Tilgungen von 1,25, 1,1, 1,25.
Ja.
Wenn ich das addiere, bin ich bei ungefähr 6% Annuität.
Genau.
Die du ungefähr hast.
So rechne ich auch eigentlich immer, ne? Mit 6%. Da komme ich immer ganz gut mit hin.
Und was ist dann dein Ziel, wo du sagst, das ist ein Deal, das sich von selbst abzahlt und noch ein bisschen was übrig bleibt? Oder?
Genau, ich möchte immer 50 Euro Cashflow mindestens haben. Das heißt nicht null und ein bisschen mehr. Und dann tippe ich das in die Excel-Tabelle ein und meistens kommt das raus. Also 50 Euro Cashflow vor Steuern setze ich mir immer als Ziel.
Okay, 50 Euro Vorsteuern Cashflow berechnen mit dem Immocation-Kalkulationstool. Das heißt, da ist dann auch wirklich alles Mögliche drin, Rücklagen für Mietausfall, Rücklagen für Instandhaltung und so weiter, das ist alles schon weg.
Ja.
Bedeutet, du brauchst eine deutlich höhere Mietrendite als 6%.
Korrekt, ja.
Und die hast du aber auch. Du hast nämlich hier 8,2, 7,6 und 8,4.
Mhm, genau.
Das geht, weil du ziemlich gute Mieten hast.
Genau, ja, kann man so sagen. Also gute Mieten und nicht allzu hohe Kaufpreise.
Ja, du hast aber nicht die Wohnung nicht leer gekauft, oder?
Ich habe jede Wohnung leer gekauft.
Ach so.
War ein Zufall.
Ah ja.
Aber war natürlich für mich auch immer so ein Faktor, warum die dann besonders interessant waren, weil man von Anfang an seinen Cashflow realisieren konnte.
Okay, deswegen ist auch, du musst quasi nicht sagen, weil wenn du natürlich sagst, du willst 50 Euro Cashflow sehen, dann kann das ja jetzt durchaus sein, dass man Wohnungen kauft, wo die 50 Euro Cashflow dann passieren, wenn zur Marktmiete vermietet ist, du aber Underrent kaufst, dafür günstig einkaufst, den Case hattest du nicht.
Nein, nein.
Okay. Ah, sehr gut. Das heißt, und jetzt bist du wo würdest du sagen, Cashflow, also mal ausgenommen kurz die Geerbte?
Mal ausgenommen die Geerbte, muss ich selber nachgucken tatsächlich.
Also du hast mehr als 50 Euro Cashflow wahrscheinlich pro Monat. Also du hast bei der einen hast du 560 Miete, bei der anderen 600, bei der nächsten nochmal 560 Miete.
Ja, ich bin irgendwie bei 400, 500 irgendwo dazwischen, für drei Wohnungen quasi.
Cashflow, den du wirklich theoretisch rausziehen könntest.
Korrekt, ja.
Cool. Ja, okay. Und was ist dein Ziel dahinter? Also das macht da Sinn, dass du sagst, okay, ich will ein bisschen positiven Cashflow haben, dann weißt du auf jeden Fall, die zahlt sich dicke von selbst ab. Willst du auf absehbare Zeit aus diesem Cashflow leben?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich möchte auf jeden Fall die Möglichkeit haben, irgendwann das zu können. Ich arbeite aber Stand heute sehr, sehr gerne. Ich arbeite auch sehr, sehr gerne 40 oder mehr Stunden. Weiß aber nicht, wie das mit 50 aussieht. Und möchte einfach dann da abgesichert sein. Und wenn ich mit 50 immer noch Vollzeit arbeite und habe dann trotzdem noch mal ein bisschen Geld, was dann über so ein Side-Business Immobilien dazukommt, ist das doch auch fantastisch. Also ich habe mich da noch nicht festgelegt. Ich will einfach eine Flexibilität haben. Und schau mal, was da kommt, um ehrlich zu sein.
Ah ja, es ist, darf ich nicht vergessen, du bist 28. Du hast ja wirklich alle Zeit.
Ich bin 28, genau. Und was ich aber sagen muss, und das hätte ich gar nicht gedacht, wie befriedigend es ist, zu wissen, wenn ich jetzt mit 60, 70, je nachdem, wie weit wir da noch kommen, in Rente gehe, das ist schon abgehakt so. Ne? Also selbst wenn ich nur 500 Euro Rente vom Staat bekomme, werde ich nicht am Hungertuch nagen. Und hätte ich nicht gedacht, aber es ist auch mit 28 schon ein sehr, sehr gutes Gefühl.
Ja, naja, wir haben mit 29, habe ich die erste Wohnung gekauft. Stefan und ich haben da 6 Wohnungen gekauft und hatten dann, weiß gar nicht, wahrscheinlich 30 oder so, hatten wir einen ähnlichen Zustand. Wir hatten die 6 Wohnungen, wir wussten, die zahlen sich jetzt von selbst ab. Ich kann dir sagen, was ja auch noch passiert, was du natürlich schon weißt, ne? Aber also dieses ist bei uns 8 Jahre her, die Mieten laufen ja weiter der Bankrate davon. Und so sehr sich das auch anfühlt nach hohen Zinsen, die du da hast, die hast du dir festgeschrieben, aber die Miete läuft der Bankrate davon, kann ich 8 Jahre rückwirkend auf jeden Fall deutlich behaupten für unsere Wohnung. Die Rechnung wird also nochmal viel besser. Und dieses Gefühl damals ging uns ganz genauso. War total krass. Also es war überhaupt nicht so, dass wir sagen, ja, jetzt können wir unseren Job kündigen, jetzt haben wir 6 kleine Wohnungen gekauft, super. Aber das Gefühl zu wissen, dass die sich gerade von selbst mal mindestens abbezahlen und hinten raus da alles gut ist, das ist schon richtig stark,
ja. Ja, vor allem, wenn man sich überlegt, mit Tilgung und so, da passiert fast passiv einfach ein Vermögensaufbau von, ich weiß nicht, 700, 800 Euro jeden Monat. Aus einer Leistung, die ich zumindest nicht Vollzeit erbringe. Und das ist einfach schön zu sehen, dass da etwas wächst. Und ich hatte ein nettes Gespräch auch mit dem Dennis darüber, wie es so in Zukunft wird. Und das werde ich nie vergessen. Er sagt, naja, eins ist sicher, in 10, also weil wir gesagt haben, überleg mal, wo sind wir in 10 Jahren? Und er hat gesagt, eins ist sicher, es wird fantastisch. und das glaube ich auch. Also das wird schon gut.
Ja.
Ich freue mich drauf.
Ganz toll, genau. Erzähl mal, Pläne für die nächsten Jahre. Also jetzt haben wir in einer Broschüre gelernt, 2 Millionen Immobilien. Wir haben gelernt, wenn du einen Bonus kriegst, dann nimmst du den als EK für die nächste Wohnung. Und wir haben gelernt, ein Mehrfamilienhaus.
Erzähl mal ein bisschen darüber. Ich hätte letztes Jahr schon fast ein Mehrfamilienhaus gekauft, mit 14 Wohnungen. Das habe ich dann nicht gemacht, weil ich mich mit dem Basti drüber unterhalten habe. Da waren 2 Wohnungen oben, die hatten keine Baugenehmigung. Und er hat gesagt, ja, prinzipiell geiles Objekt und so, aber du in deinem Stadium kannst dir damit alles kaputt machen, also lass lieber sein. Da bin ich dann auf Nummer sicher gegangen. Aber grundsätzlich möchte ich ein Mehrfamilienhaus kaufen, eben wegen den besseren Cashflows perspektivisch, weil man da einfach mehr selber steuern kann. Und da bin ich jetzt immer auf der Suche. Ich werde das auf keinen Fall irgendwie jetzt erzwingen und sagen, ich muss dieses Jahr oder nächstes Jahr noch eins kaufen. Aber perspektivisch in den nächsten 10 Jahren möchte ich das tun. Ich habe noch eine freie Wohnung, die ich da gerne als Sicherheit mit reinbringen würde. Und die behalte ich auch ganz bewusst für dann ein schönes Mehrfamilienhaus zurück. Und ich glaube, dass man dann, und das ist meine Hoffnung, irgendwann in so eine Art Strudel kommt, dass man, ich sag mal, vielleicht 2.000 Euro Cashflow hat im Monat durch Immobilien, und dann kann man die Nebenkosten sich ganz entspannt wieder über den Cashflow der Immobilien aufbauen, und dann kann man sich vielleicht immer an mehr oder größere Objekte wagen, und so diesen Drive möchte ich bekommen und dann so dieses Momentum so ein bisschen erzwingen, aber da muss man halt ein bisschen ja, jetzt noch abwarten. Aber perspektivisch gerne ein Mehrfamilienhaus. Bin aktuell auch in einer sehr, sehr guten Mastermind-Gruppe. Herzlichen Gruß an dieser Stelle, wo auch ein paar Kandidaten dabei sind, die jetzt gerade im Ankauf von Mehrfamilienhäusern sind. Ja, das erscheint mir als sehr, sehr sinnvoll, das zu tun.
Ja, ja. Schön. Ist das eine Mastermind noch aus der Masterclass raus? Diese Gruppe?
Genau, ja.
Ach, cool, cool, schön. Und ihr seid noch zusammen und macht zusammen Dinge?
Ich durfte noch einer zweiten Mastermind teilnehmen, weil mir das so gut gefallen hat. Die einen waren eher so, wie in dem Stadium, in dem ich mich damals befunden habe, eher so die Anfänger, die teilweise noch gar keine Wohnung hatten oder jetzt dabei waren, ihre erste zu kaufen. Und jetzt darf ich in einer neuen Mastermind sein, die mit erfahreneren Leuten bestückt ist. Die haben eigentlich, glaube ich, alle schon Wohnungen. Und wie gesagt, viele auch dabei, die dann jetzt mehr Familienhäuser kaufen wollen. Und da kann man halt wahnsinnig viel lernen.
Ja, oh toll, bleibt in Kontakt. Deswegen haben wir das ja so aufgesetzt, dass wir Leute da wirklich zusammenbringen in Gruppen. Das ist so, so wertvoll. Noch zwei Gedanken zu dem, was du gerade gesagt hast. So ein bisschen der Hockeystick kommt bestimmt, ne? Es ist so, wie du es gerade gesagt hast, ne? Der kommt und die Sachen werden dann einfacher. Man kommt an größere Sachen ran, die dann teilweise wieder auch schwieriger werden in der Sache, aber es wird einfacher, dass es größer wird. Aber was natürlich du auch schon auf dem Zettel hast, was natürlich ein Turbo-Boost ist, ist, wenn du zwischendrin mal was verkaufst, sagen auch einfach viele, ne? Da kann man einfach nochmal, da kann man nochmal Wachstum beschleunigen mit. Also das ist ein Gedanke und zweiter Gedanke. Wenn du ein Mehrfamilienhaus willst, nur mein Gefühl gerade, ist die Zeit ziemlich gut dafür, weil möglicherweise jetzt ja die Käufer, wie du auch schon beobachtet hast, langsam zurückkommen. Mehrfamilienhäuser sind im Moment noch günstiger als Wohnungen. Das war ja anders vor der Zinserhöhung. Da hat man teilweise fürs Mehrfamilienhaus mehr bezahlt als quasi hochgerechnet für die einzelnen Wohnungen. Das ist jetzt im Moment noch deutlich anders. Und mit dem, wie weit du bist und wie professionell du jetzt schon unterwegs bist, dich mal voll auf die Mehrfamilienhäuser zu stürzen, könnte lohnend sein, zumal du noch die Sicherheitsreserve irgendwie hast, wo du auf jeden Fall weißt, dass da kriegst du was Gutes finanziert. Ich könnte mir vorstellen, dass man da, ich kenne den Markt Hannover nicht, aber einige andere, ne, dass man da jetzt schon noch einen ganz guten Mehrfamilienhaus-Deal machen kann. Ob das in einem Jahr oder in zwei Jahren, also ist am Ende auch wurscht, ne? Market Timing, sagen wir auch immer wieder, ist nicht so entscheidend. Aber wenn du es probierst, dann ist es wahrscheinlich jetzt gerade nicht schlecht.
Ja, das glaube ich auch. Also ich suche auch aktiv, habe jetzt auch letzte Woche wieder eins besichtigt. Und man muss jetzt einfach geduldig sein und irgendwann wird es halt passen.
Finde ich schön bei dir zu hören, wie du offensichtlich die Arbeit reinsteckst, dir Deals anzugucken, in die Akquise das Numbers-Game zu spielen, bis das rauskommt, wo du sagst, ich habe einen Deal. Voll gut.
Ja.
Ganz toll. Lukas, vielen Dank fürs Gespräch. Man kann unglaublich viel mitnehmen. Du hast jetzt echt Gas gegeben und bin sehr, sehr gespannt, wenn wir uns in ein paar Jahren unterhalten, wo du dann stehst.
Ja, ich auch.
Danke für deine Zeit. Bis dann, Lukas. Mach's gut.
Ciao. Danke. Ciao, ciao.